Es gibt kein nachhaltigeres Kleidungsstück als das, was du jetzt in deinem Kleiderschrank hast. Und das so lange zu tragen wie möglich, das achtsam zu pflegen, vielleicht auch nochmal herauszufinden, wie ich es eigentlich am besten pflege, das ist eigentlich heutzutage schon fast ein revolutionärer Akt, wenn wir anschauen, dass der Mainstream Kleidung kauft und wegwirft.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und auch nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Die Fashion Revolution Week wurde nach dem schweren Unglück der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013 ins Leben gerufen und findet auch dieses Jahr wieder im April statt, und zwar vom 18. bis 24. April. Mit Thekla Wilkening unterhalte ich mich in dieser Folge, welche Ziele die Fashion Revolution verfolgt, ob sich in der Textilindustrie seit dem Unglück etwas geändert oder auch verbessert hat und wie man sich als einzelne Person engagieren kann, um auf die Missstände in der Fast-Fashion-Industrie aufmerksam zu machen. Thekla hat bereits 2012 die Kleiderei, die erste Leihbibliothek für Mode, gegründet, hat im letzten Jahr einen Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit geschrieben und koordiniert die Fashion Revolution Gruppe in Hamburg. Außerdem berät sie Unternehmen in der Modebranche auf deren Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Dass es wahrscheinlich nicht nur bei dieser einen Folge bleibt, haben Thekla und ich schon besprochen. Aber jetzt geht es erst einmal um die Fashion Revolution Week und ich hoffe, du bleibst dran. Hallo Thekla, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist, auf jeden Fall. Und also eigentlich ist ja unser Hauptthema heute Fashion Revolution, aber du hast ja schon so viele andere Sachen gemacht, deswegen fände ich das total schön, wenn du erst einmal so von dir erzählen würdest, wer du bist, was du so gemacht hast.
Also ich bin Thekla, ich bin 34 Jahre alt und wohne mittlerweile in Rostock. Meine Karriere in der nachhaltigen Modewelt, würde ich so sagen, habe ich aber größtenteils in Hamburg, also habe ich in Hamburg auf jeden Fall gestartet und da auch viele, viele Jahre lang war ich da sehr aktiv. Und ich habe ein Studium angefangen zur Bekleidungs- oder in Bekleidung, Technik und Management und dann Kleiderei gegründet. Das ist Deutschlands erstes Fashion Mode Meet Modell, also wo wir quasi Zugang ermöglicht haben zu Kleidungsstücken, die man einfach leihen konnte, statt sie direkt zu kaufen. Das habe ich mit Paula Fennel zusammen gegründet. Wir kennen uns noch aus dem Abi und haben selber immer Kleidungsstücke geteilt und getauscht und ja, wollten irgendwie einen Ort schaffen, wo das für alle möglich ist. Und das war so zumindest der Start in eine alternative Konsumwelt, also zu zeigen, dass Mode auch anders möglich sein muss, weil das konnte mir im Studium und in der Ausbildung, vor einer Ausbildung gemacht, niemand so richtig erklären. Zum einen, warum die Modeindustrie oder die Textilindustrie so schlimm ist, wie wir heute wahrscheinlich noch öfter darüber sprechen, was Lösungswege sein könnten. Und Kleiderei war für uns eine Lösung. Das haben wir richtig, richtig lange gemacht, obwohl wir es eigentlich nur kurz machen wollten. Aber dann ist aus dieser fixen Idee so ein Geschäftsmodell gewachsen und dann online und Crowdfunding gemacht. Und genau, 2018 haben wir unseren Online-Versand dann aber eingestellt und auch unsere eigenen Ämter als Geschäftsführerin niedergelegt. Das macht jetzt Lena Schröder, die hat zwei Kleidereien, eine in Köln, eine in Freiburg, eine in Berlin, kommt jetzt in diesem Frühling. Genau, ich arbeite selbstständig als Beraterin und bin aber auch, und deswegen auch heute hier, Sprecherin für Fashion Revolution Hamburg.
Genau, und ein Buch hast du auch noch geschrieben, das sollten wir auch noch kurz erwähnen.
Stimmt. Dieses Jahr ist auch mein erstes Buch erschienen, das Dino-Pizza-Dilemma. Genau, in dem wir versuchen, ich und mein Co-Autor Robin Haring, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit etwas fröhlich, also trotzdem ehrlich, aber auch ein bisschen motivierend und inspirierender zu begegnen, als das oft der Fall ist. Weil ich fest daran glaube, dass Wandel auch, ja, dass also positive Energiewandel stärker beflügelt als immer nur den erhobenen Zeigefinger zu.
Auf jeden
und das
Fall.
Das darfst du nicht und das machst du falsch. Und genau, und das haben wir mit Kleiderei ja eh schon gelebt oder leben wir mit Kleiderei. Genau, und das Buch führt das sozusagen verschriftlicht fort.
Ich muss gestehen, ich habe es leider nicht gelesen, aber es ist noch auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall. Und ich glaube, wir könnten noch echt zwei weitere Folgen machen, einmal mit der Kleiderei und mit deinem Buch. Mit der Kleiderei wart ihr auch wirklich dann schon echt der Zeit absolut voraus, ne? Also
ja.
Mal kurz jetzt da einen kleinen Schwenker und dann kommen wir gleich zur Fashion Revolution, weil das finde ich halt wirklich ganz interessant. Weil jetzt boomen ja wirklich so die Miet- oder Leihservice-Unternehmen. Und ihr habt das ja wirklich echt sehr, sehr lang vorher schon einfach dann entdeckt.
Ja, also wirtschaftlich ja auch ein bisschen zu früh.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also es war schon nicht mehr leicht, genau. Aber ja, also wirklich richtig, richtig früh. Also es gab damals schon Rent the Runway in Amerika und aber sonst wirklich eigentlich nichts. Also wir mussten es auch wirklich noch jedem erklären.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also es ist wirklich, also jetzt ist es ja, ohne Witz, ist ja 10 Jahre her.
Ja,
wir haben
krass,
dieses
ne?
Jahr im Oktober, am 31. Oktober, ist 10-jähriges Kleiderei-Jubiläum.
Ja,
Das kann man sich
Wahnsinn. Ja, echt krass.
Ja.
Ja. Okay, Thekla, dann kommen wir zu unserem Hauptthema heute, Fashion Revolution. Magst du jetzt einfach erstmal für die ZuhörerInnen erzählen, was eigentlich die Fashion Revolution ist und wie sie entstanden ist?
Ja, sehr gerne. Fashion Revolution ist ein globales Netzwerk, das von Ursula de Castro gegründet wurde in London. Ja, im Grunde geht es um die Fashion Revolution Week. Und die findet jedes Jahr statt, in der Woche vor, also die zum 24. April hin läuft oder drumherum. Genau, weil dieses Datum, der 24. April 2013, das markiert sozusagen einen Wendepunkt oder einen zumindest sichtbaren Wendepunkt in der Textilindustrie, weil dort der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch war. Und das war deswegen so schlimm, weil unglaublich viele Menschen verletzt und getötet wurden. Also es sind mehr als 1.100 Menschen gestorben und weitere 2.500 wurden verletzt. Natürlich größtenteils junge Frauen, weil in der Textilindustrie arbeiten vor allem Frauen. Genau, und man wusste aber auch vorher, also das Kritische daran ist, dass man sowohl vorher wusste, dass diese Fabrik einschussgefährdet ist oder auch gar nicht genug Arbeitsschutz ist, dass nach Feuer ausgebrochen und es war es war keine sichere Fabrik mehr. Irgendwie ist ein Feuer ausgebrochen, man musste schon kühlen und Ventilatoren haben, dass das überhaupt noch so funktioniert, der Betrieb da. Also es war eigentlich schon voll klar, dass es gar nicht mehr geht. Und unter diesem Gewicht der Maßnahmen ist dann auch diese Fabrik eingestürzt. Und das muss man sich jetzt vorstellen. Also Menschen mussten immer weiter in eine Fabrik gehen und produzieren, weil sie abhängig sind von den Löhnen, die sie teilweise Tage- oder Wochenweise ausgezahlt bekommen. Das heißt, wenn sie nicht reingehen, dann bekommen sie auch keinen Lohn und können ihre Familien nicht ernähren. Und das ist besonders tragisch, weil die Löhne auch so niedrig sind, dass sie sich da nichts ansparen konnten. Und das war was, darüber hat niemand gesprochen, darüber hat auch niemand wirklich nachgedacht. Das war ja in dem Jahr, dann quasi nachdem wir Kleiderei eröffnet haben. Also, und ich weiß wirklich, man hat nicht darüber gesprochen, dass die Textilindustrie irgendwas anderes ist als glitzernd und glamourös. Und deswegen ist das so ein richtig wichtiger Punkt, weil auf einmal war es so, ah, okay, wow. Also erstmal, wie viele Menschen arbeiten da und wie arbeiten die da und wo ist eigentlich Bangladesch und was ist da eigentlich los? Und diese Fashion Revolution Week erinnert daran und möchte darauf aufmerksam machen und verhindern, dass das nie wieder passiert. Aber es wird auch, also es ist sehr weit davon, dass es nie wieder passiert. Aber genau, es ist so ein bisschen, es ist halt der Auslöser für die Gründung von Fashion Revolution.
Warst du von Anfang an dann dabei bei der Fashion Revolution? Oder hast du dich da schnell angeschlossen, denen?
Genau, also man konnte früher, also es gab lokale Ortsgruppen, ich glaube, die Hamburger Gruppe ist aber ein bisschen später entstanden. Was wir aber sehr früh gemacht haben, weil das Ganze begann mit einer Online-Revolution, dass man quasi seine Kleidungsstücke auf Links gedreht hat. Und dann haben wir ja immer quasi, wenn man es auf links dreht, hat man ja, was man manchmal morgens aus Versehen noch macht, Label von der Marke, ne? Das ist ja immer hinten drin.
Genau.
Also wenn man es quasi auf links dreht und noch falsch herumzieht. Es ist, dann, das war, das hat man, gemacht, und dann sollte man quasi so ein Selfie machen und das Hashtag war dann Who Made My Clothes? Also so ist Fashion Revolution auch bekannt geworden. Mit dieser Online, ja, eigentlich so einer viralen Aktion, weil man natürlich dann genutzt hat, und es war sehr clever von Ursula de Castro, weil wir ja mit den ganzen sozialen Medien, also Twitter, Instagram und so, auf einmal eine Kontaktmöglichkeit zu Labels haben, die es so früher jetzt nicht gab. Also ich kann ja jetzt ein Ad-Zeichen oder wie auch immer, aber meistens ein Ad-Zeichen und es an die Brand schicken. Und die bekommt das mit. Und nicht nur die Brand alleine, sondern auch die ganzen Follower und Followerinnen. Und das wurde quasi genutzt. Und es wurde immer gefragt, who made my clothes? Und natürlich haben sehr, sehr viele große Konzerne überhaupt nicht darauf reagiert. Aber es wurden über die Jahre immer mehr Posts, Tausende, Zehntausende. Und genau da haben wir immer mitgemacht. Das fanden wir total wichtig. Uns da zu engagieren. Und dann entstand die Hamburger Gruppe. Und ich habe die nicht gegründet. Ich müsste jetzt auch lügen. Ich weiß, glaube ich, gar nicht. Ich weiß, waren auf bei die Klunche Mädels und Bridge und Tunnel waren immer dabei, Vanessa auch. Und der B-Lager. Also es gab so einen kleinen Kern. Und ich habe das so richtig übernommen, eigentlich mit dem Ende auch ein bisschen von Kleidi, weil dann einfach mehr Zeit frei wurde, mich dann darum zu kümmern. Genau.
Und genau, was, wenn wir schon mal bei der Hamburger Gruppe sind, jetzt so als Beispiel, was macht ihr dann dort? Plant ihr da irgendwelche Aktionen oder ja, was für Ideen überlegt ihr euch da, um noch mehr darauf aufmerksam zu machen, einfach auf die Textilindustrie oder auf die Missstände der Textilindustrie?
Ja, also im Grunde sind da der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also jede Ortsgruppe kann sich selber was überlegen. Wir in Hamburg haben schon verschiedene Sachen gemacht, also viele Kleidertausche. Haben wir auch dieses Jahr wieder einen großen Kleidertausch. In Köln zum Beispiel gibt es auch einen. Wir haben aber auch, das war mein erstes großes Projekt, eine Demo organisiert. Eigentlich eine Mischung aus dem, was du machst, eine Fair Fashion Tour und eine Demo, weil auch hier wieder mein Credo, nicht meckern, sondern auch zeigen, wie es besser geht. Das heißt, wir sind durch die Straßen gelaufen mit Schildern und haben was gerufen, aber wir haben auch Läden besucht, die schon zeigen, dass es anders und besser geht. Also die halt nur ausschließlich Fair Fashion oder andere faire und nachhaltige Lifestyle-Produkte verkaufen. Genau, um halt einfach zu sagen, Leute, kommt mit, wir machen darauf aufmerksam, wir haben auch Infoblätter gehabt, was in der Branche falsch läuft, aber halt auch direkt Lösungen aufzuzeigen. Das ist mir immer sehr wichtig. Genau, und letztes Jahr hatten wir, das war auch ziemlich cool, hatten wir eine Installation in der Hamburger Rathaus, im Rathausmarkt unten in der U-Bahn. So ein Kleiderberg aus, also offiziell waren es Alttextilien, tatsächlich waren da natürlich auch neue Textilien drin mit Originalpreisschild noch. Die haben wir von Hanseatic Help bekommen.
Also die wurden bei Hanseatic Help so mit dem Preisschild dann abgegeben.
Genau.
Okay, nochmal so ein anderes Thema.
Ja, genau. Aber es ist immer nochmal wichtig zu sagen. Genau. Und das, wir hatten einen Kleiderberg und der hat sozusagen, der ist immer gewachsen. Also der, beim Hinsehen, also wenn die Passantinnen vorbeigegangen sind, könnte man sehen, wie der wächst. Und stand natürlich sinnbildlich für den Überkonsum und die Unmengen an Kleidung, die gekauft wird. Ich meine, in Deutschland kaufen die Menschen im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr und schmeißen aber auch ein Äquivalent von ungefähr 20, 25 Kilo im Jahr an Textilien weg. Mhm. Und genau, das sollte so ein bisschen das mal zeigen. Das war dann ja eine Installation, die ja auch sehr gut ankam. Also ich glaube, es ist immer gut, Sachen auch zu visualisieren.
Ja, ich glaube auch die, also ihr macht ja dann eigentlich auch eine Art von Aufklärungsarbeit so ein bisschen, ne?
Ja.
Also um die Leute halt mitzunehmen, auch irgendwie zu, denen das zu zeigen und dann natürlich zu animieren, sich selber mit einzubringen. Wie kann denn jeder Einzelne was machen oder also nicht nur vielleicht in der Fashion Revolution Week insbesondere, sondern einfach auch mal so das ganze Jahr über verteilt. Wie kann man sich da als, sagen wir, privat oder als einzelne Person dann irgendwie involvieren?
Ja, Also ganz kurz nur ein Aufruf in eigener Sache. Also Spirit Fashion Revolution Hamburg oder sonstige Städte kann man natürlich, jeder kann Mitglied werden. Ja, sich einfach auf der Fashion Revolution Germany, Deutschland-Seite melden und dann wird man der passenden Ortsgruppe zugeteilt, also nicht zugeteilt, aber da wird der Kontakt hergestellt. Genau, also das kann jede und jeder machen. Da muss man auch nicht aus der Mode kommen oder im Modebereich arbeiten. Alle willkommen, genau. Und was kann ich abgesehen davon oder zusätzlich in meinem Alltag machen? Also wir denken ja bei nachhaltiger Mode oft an Läden, an Geschäfte, die eben Kleidungsstücke oder andere Lifestyle-Produkte verkaufen, die halt die entsprechenden Siegel tragen, also die fair und nachhaltig, also ökologisch korrekt produziert wurden. Aber das Konzept nachhaltige Mode ist halt eigentlich so viel mehr. Und das ist auch wirklich das, wofür Fashion Revolution und Ursula de Castro auch steht. Sie hat darüber auch ein Buch geschrieben. Also die Revolution beginnt wirklich mit dem eigenen Kleiderschrank. Es geht darum, dass es gibt kein nachhaltigeres Kleidungsstück als das, was du jetzt in deinem Kleiderschrank hast. Und das so lange zu tragen wie möglich, das achtsam zu pflegen, vielleicht auch nochmal herauszufinden, wie ich es eigentlich am besten pflege. Das ist eigentlich heutzutage schon fast ein revolutionärer Akt, wenn wir anschauen, dass der Mainstream Kleidung kauft und wegwirft. Und dann kommt das Thema Reparatur. Ne? Vielleicht kann man es auch reparieren, wenn es kaputt ist. Obwohl, wie gesagt, die meisten Kleidungsstücke gar nicht so lange getragen werden, bis sie überhaupt repariert werden müssten. Also das ist eigentlich die wahre Revolution. Und das klingt so einfach, aber es ist halt unfassbar selten. Also wenige Leute behandeln ihren Kleiderschrank so. Wenige Leute wissen auch ganz genau, was da drin ist. Und sich einen Überblick zu schaffen, sich das bewusst zu machen und vielleicht auch anzufangen, damit zu experimentieren. Stile, Styles, die wir auf den, bei Instagram oder Pinterest oder so sehen oder in Videoclips oder sonst was, die uns inspirieren, einfach mal nachstylen zu Hause. Ne? Einfach mal gucken, was habe ich da in meinem Schrank? Das sind Sachen, die können wir alle jederzeit machen. Und das ist wirklich richtig, richtig cool eigentlich, weil man sich auch unabhängig macht. Und eigentlich gibt es ja auch nichts Cooleres, als unabhängig zu sein. So, es schafft immer Freiheit, wenn du nicht alles kaufst und allen Trends folgst. Und genau, und das ist was jeder von uns eigentlich machen kann. Und wenn der eigene Kleiderschrank es ja wirklich nicht hergibt, dann kann man ja immer noch gucken, ob man es vielleicht Secondhand kaufen kann oder halt eben leihen.
Oder tauschen halt, ne? Irgendwie, genau, also das Bewusstsein einfach mal wieder mehr für die Kleidung, die man besitzt, oder ja, man besitzt es ja auch wieder ein anderes Ding, hat, aber dass man das einfach auch mehr wertschätzt und sich da mehr mit auseinandersetzt einfach und es nicht einfach nur als ein Gebrauchsgegenstand dann irgendwie behandelt, ne?
Also für mich ist es auch wirklich das, was Nachhaltigkeit oder auch Nachhaltigkeit der Mode für mich bedeutet, ist wirklich, sich das bewusst zu machen. Also warum kaufe ich, was kaufe ich, hätte ich das wirklich kaufen müssen? So, also ich finde, nachhaltiger Konsum ist wirklich erstmal eine Haltungsfrage, eine Einstellungssache und nicht das Geldbeutel.
Ja, absolut. Und weil du vorhin oder eben noch gerade den Reparatur Service sozusagen oder den Reparaturansatz angesprochen hast, man muss natürlich dann auch, sag ich mal, qualitative Kleidung halt kaufen, die man dann auch wirklich noch reparieren kann und nicht ein, sag ich mal, ein 0815 oder ein super billiges T-Shirt, was sowieso dann nach der zweiten Wäsche völlig hinüber ist und man das eh nicht mehr reparieren könnte. Deswegen lohnt es sich einfach da drin auch zu investieren und einfach was oder dreimal zu überlegen, was man sich kauft, wie man es kauft und wie man es weiter nutzen kann. Dann, ne?
Definitiv.
Genau.
Da kommt dann halt auch oft die Frage, nach, ob das jetzt was Elitäres ist, nachhaltige Mode oder nicht. Weil es halt nicht jeder leisten kann. Aber ich finde, da gibt es halt zwei Ansätze. Das eine ist, es müsste eigentlich möglich sein, dass es sich jeder leisten kann. Allein die Tatsache, dass etwas, was Chemikalien und giftfrei und fair produziert wurde, nicht für alle bezahlbar ist. Da stimmt ja was in unserem System schon nicht. Ne? Das wäre eigentlich der Normalzustand sein. Also ich finde, diese Diskussion, die ist relevant, aber die wird oft in den falschen Zusammenhang gestellt. Also die stellen wir uns oft. Eigentlich müsste man die Politik fragen, wieso geht das überhaupt? Also wieso gibt es da überhaupt einen Unterschied? Warum ist denn Fairtrade teurer als normal, das dürfte eigentlich gar nicht sein.
Hm.
Und genau, und auf der anderen Ebene finde ich eben auch, nur in Hinsicht darauf, dass wir so viel konsumieren, ist es sehr teuer, ne? Weil wir halt 60 Kleidungsstücke, sagen wir, ein T-Shirt fängt bei 30 Euro an, das ist natürlich ein exorbitanter Betrag, aber niemand braucht 60 neue Kleidungsstücke im Jahr, wirklich
Genau,
niemand.
genau. Also
Genau.
lieber ein T-Shirt für 30 € anstatt 10 für
Ja.
3 €, ne?
Genau.
Absolut, das ist eine ganz andere Rechnung.
Ja.
Und sag mal, Fashion Revolution hat ja auch ein Manifest aufgesetzt, in dem die Ziele definieren, die Absichten. Kannst du da uns so einen kleinen Einblick mal bringen, welche Ziele so als Grundlage vorausgesetzt werden oder angesprochen werden?
Ja, also was bei Fashion Revolution, also was mir auch besonders wichtig ist, wo ich auch ein großer Fan oder auch, also wo ich so aktiv bin, ist, weil es wirklich auch um die soziale Nachhaltigkeit geht, also um die faire Bezahlung. Wir müssen uns wirklich vorstellen, dass die Textilindustrie ist der größte Arbeitgeber der Welt und es werden aber ungefähr 2% der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, fair bezahlt. Also 98% der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, werden nicht fair bezahlt. Das bedeutet, dass sie einen Lohn unterhalb ihres Existenzminimums bekommen. Also das, was sie für Leben, Energie und Essen bräuchten. Rein solidarisch kann man sich ja mal vorstellen, wie lange wir selber für so einen Job zur Arbeit gehen wollen würden. Und dann kann man sich da ganz gut reinversetzen, was für eine furchtbare Lage das eigentlich ist. Und Fashion Revolution hat das Manifest oder es ist Teil des Manifests eben nicht nur auf Klimabilanz, Öko, Zertifikate, Handel und so weiter zu gehen, was ja oft in der Nachhaltigkeit, gerade Klimaneutralität, gerade das Buzzword, da werden soziale Standards komplett vergessen. Und das ist wirklich Teil von Fashion Revolution. Es geht um die Menschen, die da arbeiten. Es geht um Mensch und Natur. Und es geht nicht darum, dass man sich reinkaufen kann oder sauber kaufen kann. Es geht wirklich um radikalen Abkehr von ausbeuterischen Praktiken, ne? Und die Mode ist ja tatsächlich eine, die zeigt, dass das Prinzip Shareholder Value, also die Gewinne für die Eigentümer zu erwirtschaften, eben auch negativ ausgelegt werden kann. Das hat, ne, in der Wirtschaft schon viel gebracht, auch viel Armut bekämpft, aber in der Textilindustrie halt eben nicht. In der Textilindustrie unterstützt das Armut, weil diese Möglichkeit, Kosten über Löhne zu senken, so unmenschlich groß ist, weil halt alles Handarbeit ist in der Textilindustrie. Es sind immer Menschen, die eine Kleidung machen. Immer. Und das ist wirklich gefährlich. Und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Arbeit in Fashion Revolution im Manifest, ist, dass das ja so nicht geht. Wir müssen anders wachsen, wir müssen andere Werte haben und wir müssen halt die Menschen fair bezahlen. Und was du eben auch gesagt hast, mehr Wertschätzung für die Kleidung, die eben von diesen Menschen produziert wird, entwickeln.
Du hattest auch am Anfang, hattest du noch gesagt, so in der Zeit irgendwie, wo ihr die Kleiderei gegründet habt, hat keiner irgendwie auch darüber geredet oder darüber nachgedacht, wo sein Kleidungsstück oder die Mode allgemein herkommt. Hast du da mal irgendwie drüber nachgedacht, wieso das so war? Warum hat man darüber nicht geredet? Warum war es nicht präsent einfach?
Ja, also was bei der Textilindustrie massiv ist, was wirklich nicht so stark in den anderen Industrien ist, ist also bei Food, also bei Essen zum Beispiel, fällt das ganz oft. Wir haben einfach nicht so riesige Kampagnen, die davon ablenken. Wir haben einfach, ich meine, wenn du in ein Geschäft reingehst, das ist voll mit Werbeplakaten von wunderschönen Frauen oder Männern oder Kindern, die toll aussehen in ihrer Kleidung, perfekt ausgeleuchtet sind. Es ist wirklich schwer, da irgendwas Schreckliches zu vermuten. Also wir tauchen ja jedes Mal ab in eine komplette Scheinwelt. Und da die Realität dahinter zu sehen oder zu denken, dass da irgendwas Schlechtes dran sein kann, das ist, glaube ich, fast unmöglich. Für ja für wie unser Verstand im Alltag so tickt. Und dazu kommen ja dann noch Modemagazine, Fernsehberichte, ja auch Videos. Ich meine, wir haben auch viel MTV geguckt, ne? Und da sind ja tolle, wunderschöne Menschen in gesehen, die uns inspiriert haben mit ihrer Kunst und alle toll aussehen, den tollen Klamotten, die wir haben wollen. Das ist ein riesiges, riesiges Ablenkungsmanöver eigentlich, das in der Natur der Sache liegt. Und deswegen fällt selbst mir manchmal schwer. Und ich weiß wirklich echt viel, glaube ich. Viele Sachen gesehen. Aber es fällt wirklich manchmal einfach schwer, das nicht zu sehen. Also nicht wieder abgelenkt zu werden von diesem Glitzer und diesem Shiny und diesem Schönen und ja, auch irgendwie eigentlich sehr Unschuldigen. Ne?
Ja. Ja gut, und es ist natürlich nicht direkt vor der Haustür, ne? Deswegen hat man da dann immer nicht so den Bezug dann dazu.
Das auch, und
verdrängt
genau.
Es dann auch gerne, ne?
Definitiv, und auch wirklich, dass wir uns eigentlich nur mit dem solidarisieren können, was wir kennen, und das genau nicht in Kontext gesetzt wird. Also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, so zu arbeiten, weil ich würde es ja auch nie tun. Deswegen zum Beispiel im Buch habe ich ein bisschen darüber geschrieben, dass wir uns eher vielleicht mit diesen Themen Sexismus, Ausbeutung, Überstunden und so Dinge, die wir auch kennen. Ich glaube, wenn man anfängt, so zu kommunizieren, dann ist es auch vorstellbarer. Also ich möchte auch nicht auf der Arbeit belästigt werden, ich möchte für meine Überstunden bezahlt werden, möchte pünktlich gehen dürfen, so. Wenn man das so mal vergleicht, dann ist es, glaube ich, für die Menschen oft greifbarer. Genau, weil es ansonsten komplett jeglicher Lebensrealität entfernt ist. Genau, und wir Empathie ja doch, es fällt uns einfach leicht, wenn wir es irgendwie mit unserem eigenen Leben vergleichen können.
Ja, auf jeden Fall. Und die Fashion Revolution hat ja auch einen Fashion Transparency Index rausgebracht. Was stellt der denn dar? Das wäre auch nochmal ganz toll, wenn du das nochmal ein bisschen erklären könntest.
Ja, gerne. Also der Index ist ein Instrument, um die größten Modemarken der Welt quasi anzuhalten oder dazu zu bewegen, ihre sozialen und ökologischen Bemühungen transparent zu machen. Also das ist auch immer, finde ich, sehr spannend bei der Fashion Revolution, weil es so realitätsnah ist, wenn man einfach weiß, man muss Anreize schaffen für Unternehmen, für Wandel. Ne? Es gibt keinen intrinsischen nachhaltigen Wandel in Unternehmen, die bisher nicht so gewirtschaftet haben. Den wird es auch nie geben. Es macht auch ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn ich im Unternehmen bin und Gewinne erwirtschaften will, dann werde ich mich nicht ändern aufgrund von Werten. Dann muss ich Anreize schaffen. Und dieser Transparency Index schafft quasi einen Anreiz. Also du kannst halt als Unternehmen Platz 1 für Transparenz bekommen. Ne? Und das ist halt das ist schlau. Genau, das Wichtige ist halt hier die Transparenz. Transparenz ist in diesem Fall, darf halt nicht verwechselt werden mit Nachhaltigkeit, ne? Sondern es geht wirklich nur darum, wie transparent das Unternehmen oder die Marke sich zeigt, welche Informationen sie hergibt. Und das liegt daran, wenn man nicht in der Modeindustrie ist, kann man sich das nicht so vorstellen. Aber so ein T-Shirt zum Beispiel, das geht zwischen von der Baumwolle, also vom Fell, bis du das anhast, geht das durch mindestens 50 Hände. Also Menschenhände. also die textile Lieferwertschöpfungskette ist unglaublich komplex und lang. Und dahinter hat man sich dann im Jahr 2013, 14, 15, als diese Fragen aufkamen, auch ein bisschen versteckt. Jetzt wissen sie, ja, die wissen das ja nicht. Die geben ja die Aufträge ab an Fabriken und die haben dann Sublieferer und ja, und woher die Baumwolle bekommen. Also manchmal kannst du auch, also es gibt Produzenten und es gibt Händler in den großen Unternehmen, also in den großen Vertikalen, die wir so kennen. Und die handeln, die kaufen wirklich fertige Kleidungsstücke bei Fabriken ab. Die wissen wirklich nicht so genau, wo hat die Fabrik jetzt die Zutaten her und die Materialien und wo wurde das eigentlich durchgenäht. Aber es geht halt darum, dass Unwissen eigentlich nicht vor Strafe schützt und man sich darüber informieren sollte, wo kommt das denn her? Woher bezieht die Fabrik eben diese ganzen Ressourcen? Und das belohnt halt der Transparency Index. Je mehr ein Unternehmen weiß, umso höher das Ranking. Je weniger es weiß und auch veröffentlicht, umso schlechter. Und wir können natürlich ausgehen davon, wenn es eine komplette, wenn wir nichts erfahren, dass das Unternehmen nicht nachhaltig ist, weil es kann es ja dann auch gar nicht sein.
Geht Fashion Revolution denn an die Unternehmen ran und erfragt diese ganzen Informationen oder müssen die Unternehmen dann die Informationen freiwillig sozusagen einreichen oder muss Fashion Revolution dann recherchieren auf deren Internetseiten, in den Nachhaltigkeitsberichten, wie transparent ein Unternehmen berichtet? Wie funktioniert das?
Ja, also es ist eine Kombination. Also das machen eigentlich jetzt wir in unseren Ortsgruppen, sondern das findet alles im Headquarter in England statt. Und es gibt Unternehmen, die kooperieren mit Fashion Revolution. Also es gibt wirklich, oder die laden auch Ursula oder andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wirklich konkret ein, um mit ihnen zu sprechen und zu diskutieren. Genau, und da ist der Zugang dann relativ simpel. Aber ja, vieles ist auch natürlich Recherche, grundsätzlich, also für den Index, aber natürlich auch grundsätzlich, weil Wandel natürlich auch darauf basiert, dass man also an die Information rankommt und weiß, was Sache ist. Also es ist so eine Mischung und genau, der Zugang ist unterschiedlich schwer von Unternehmen zu Unternehmen. Also,
ja, okay, das stimmt.
Also das merke ich auch, also in meiner Rolle und du vielleicht auch, es gibt Unternehmen, die sind sehr offen. Es gibt Unternehmen, die sind sehr offen, aber die reden auch wirklich wie Politikerinnen, ne? Wissen genau, was sie sagen. Es gibt Unternehmen, ich saß auch schon in Runden mit Leuten von großen Konzernen, die wir alle kennen, die ganz ehrlich sagen, nee, also vor 2013 haben wir uns wirklich, also vor dem Einschluss der Randweise, haben wir uns keine Gedanken gemacht. Und natürlich haben wir es in den letzten 8 Jahren nicht geschafft, faire Löhne überall zu implementieren. Also manchmal ist es auch ganz ehrlich, da kann auch besser dabei sein. Also es ist ganz unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Das kann man echt nicht so über einen Daumen, über einen Kamm scheren. Das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Arbeit, die das Team Fashion Revolution da.
Ja, deswegen habe ich ihn gerade gefragt, weil wenn du das dann alles auch selber recherchieren musst, musst du ja auch schauen, irgendwie wie du an die Informationen dann auch rankommst, ne?
Ja, ich meine, im Zweifel ist halt wirklich so, was halt nicht zu finden ist, ist halt dann auch nicht transparent. Ne? Ich sollte ja schon so sein. Und es gibt es lustigerweise auch. Es gibt es auch wirklich auf Websites, von denen man es nicht erwartet. Dann nicht immer bei jedem Produkt, aber es gibt auch wirklich Produkte, die wirklich, die keine Siegel haben, sagen wir mal so, und wo trotzdem steht, in welcher Fabrik die produziert wurden. Also. Da bringt Fashion Revolution wirklich viel voran. Ich meine, die Frage ist dann immer, wie aussagekräftig das jetzt für dich oder mich als nicht-textile Einkäufer oder Produzenten halt ist. Weil ich natürlich sage jetzt nicht, zu welcher Fabrik das produziert wurde. Aber der Ansatz ist einfach wichtig, ne? Weil Transparenz ist wirklich der erste Schritt, überhaupt auch zu Bewusstsein und auch für die Unternehmen, um Verantwortung zu übernehmen.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Meinst du denn, dass sich seit dem Rana Plaza Unglück, was in der Textilbranche oder in der Textilindustrie etwas geändert hat, also wirklich auch Gravierendes geändert hat? Oder hast du eher so die Vermutung, okay, man bemüht sich, aber so richtig ist der Funk noch nicht übergesprungen?
Nee, also ich glaube, es hat sich was verändert, wenn wir davon ausgehen oder wenn ich auch mitbekomme, dass ja die Textilindustrie wie alle anderen Institutionen ja auch aus Individuen besteht. Und diese Individuen, die hier auch im globalen Norden arbeiten, also in den Headquarters, in den Designabteilungen und so weiter, die haben es natürlich alle mitbekommen. Die haben auch ein Bewusstsein dafür bis zu einem gewissen Grad. Und das ist anders. Das war halt vorher nicht so. Da war nicht jedem klar, was da am anderen Ende der Welt passiert und wo die Kleidungsstücke herkommen, wie produziert wird. Und das wissen jetzt schon alle, und das sorgt natürlich schon für mehr Haltung in der Industrie. Ne? Es wird mehr darüber gesprochen, Panel-Talks gehen viel mehr darüber überhaupt, dass alle Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Aber das Thema soziale Gerechtigkeit kommt auf jeden Fall viel zu kurz. Also es geht ja viel um Bio-Baumwolle, recyceltes Polyester, eben auch Klimaneutralität. Aber es geht wenig um soziale Standards, Arbeitsschutz, faire Löhne, Kindergärten, all das, was eigentlich gebraucht würde, damit man wirklich sagen kann, es ist wirklich gut, im globalen Süden zu produzieren und nicht einfach nur Ausbeutung. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Und es gibt auch bisher kein Unternehmen, das diese Abkehr von Fast Fashion ernsthaft betreibt. Also ich meine, es werden 200 Milliarden Kleidungsstücke im Jahr produziert. Das ist eine Summe, die können wir uns gar nicht, also ich kann die mir nicht vorstellen. Ich frage mich ja manchmal, ob so in Dagobert Dax Geldspeicher mehr einzelne Münzen waren oder ob es mehr Kleidungsstücke sind, die ungefähr versuchen, das vorzustellen. Also das, was ich mir am meisten wo man das eine Masse, man sieht, das ist so viel. Und diese Abkehr, die brauchen wir, weil es gibt kein nachhaltiges Wirtschaften in dieser Masse. Wird auch niemals so viel Biobaumwolle geben. Und selbst wenn es irgendwann eine Zauberfaser gibt, die auf Zellulose, also auf einem nachhaltigen Grundstoff bestehen kann, mag der recycelt sein oder wirklich aus Resten der Holzindustrie oder so, auch da kannst du keine 200 Milliarden Kleidungsstücke rausmachen. Und es ist wirklich Milliarden, nicht Millionen, ne? Also ja. Wirklich Milliarden. Wir sprechen von Milliarden. Was soll ich sagen? Genau, das ist gar nicht möglich. Also es muss eine Abkehr von diesem Modell geben. Es muss eine Abkehr geben von Fast Fashion. Und das habe ich bei keinem Unternehmen bisher gesehen. Es gibt eins, das plant sehr gut und ist sehr exakt und hat eine sehr effiziente Arbeitsstruktur. Aber auch das produziert viel, viel, viel zu viele Kleidung. Die landet dann halt nur sehr gut bei den Leuten zu Hause und es wird vielleicht weniger im Unternehmen weggeschmissen. Aber grundsätzlich wird zu viel produziert und entweder wird es von den Unternehmen auch weg selber vernichtet oder es landet halt bei den Menschen zu Hause und wird da halt eben, das hatten wir eingangs, auch nicht getragen. Und dann ist es auch nicht in Ordnung. Und es gibt keine Lösung. Also selbst wenn man halt effizient plant und gute Absatzstrategien hat, schnell ist, ne, das ist alles super und es ist auch, glaube ich, gut, ein guter Weg in Richtung Nachhaltigkeit, weil halt erstmal weniger Müll produziert wird und vielleicht die Menschen auch ein bisschen besser bezahlt werden können, wenn man weniger Zeit verliert und damit Geld. Aber trotzdem ist es immer noch zu viel. Und ja, wenn man davon nicht wegkommt, wird es halt auch keine nachhaltige Textilindustrie geben.
Du hattest eben die Textilindustrie im globalen Süden angesprochen. Meinst du oder siehst du, dass es in Europa in der Textilindustrie etwas anders läuft oder sind da die Strukturen ähnlich?
Also in Portugal produzieren ja viele nachhaltige Modelabels. Mhm. Und ich glaube, das ist ja gut. Also Portugal hat sich zum Beispiel sehr darauf konzentriert, ein guter Dienstleister zu sein, also schnell und pfiffig Produkte umzusetzen für Labels, weil sie eben mit den günstigen Preisen im globalen Süden ja sowieso nicht mithalten können wegen europäischen Standards. Aber Portugal ist da ganz weit vorne. In Ländern wie Rumänien oder auch in der Türkei sind die existenzsicheren Löhne auch viel zu weit weg. Also sind die gezahlten Löhne, die Mindestlöhne, die da gezahlt werden müssen, auch viel zu weit weg von existenzsichernden Löhnen. Teilweise wirklich auch weiter weg als in China. Also diese Differenzen, die wir frei sparen, wir sind existenzsichernden Lohn. Das ist das, was man bekommen müsste, damit man halt sein Essen, seine Familien, Unterkunft und Energie und so bezahlen kann. Und dann haben wir den Mindestlohn. Manchmal ja noch nicht mehr den, aber der Mindestlohn liegt oft auch bis zu 70% unter dem existenzsichernden Lohn und das auch in Ländern in Europa. Und also es ist nicht alles gut, was aus Europa kommt, was auch die berechtigte Kritik an einem unserer Siegel hier in Deutschland ausmacht.
Mhm. Genau, dann wären wir schon mal bei meiner nächsten Frage, nämlich, welche Siegel findest du denn persönlich aussagekräftig? Wir haben ja wirklich einen riesengroßen Siegelwald. Und für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin echt schwierig, sich da durchzufinden. Hast du da irgendwie einen Tipp oder hast du eins, wo du sagst, ja, dem würde ich jetzt auch auf jeden Fall vertrauen?
Ja, also das, worüber ich gerade gesprochen habe, ist ja der grüne Knopf. Und das ist ein total wichtiges Siegel von unserer Bundesregierung, also beziehungsweise von dem ehemaligen Entwicklungsminister Gerd Müller ins Leben gerufen. Das ist total wichtig. Das heißt nur leider diese Prämisse, dass Dinge, die in Europa passieren, nicht zusätzlich überprüft werden müssen. Und das, das ist nicht richtig. Also das ist, ich finde, der grüne Knopf ist total wichtig, aber es ist nicht umfassend genug, dass wir uns wirklich sicher sein können, noch nicht. Ist aber trotzdem ein unfassbar wichtiges Statement, dass eine Regierung sagt, wir brauchen solche Siegel. Also deswegen würde ich es immer trotzdem unterstützen. Weil es ist halt einfach nochmal eine ganz andere Ebene, als wenn es eine unabhängige Institution macht, sondern so die Regierung macht halt die Gesetze. Ja. Und beeinflusst damit ja auch die Normen einer Gesellschaft. Und deswegen ist der grüne Knopf unglaublich wichtig. Ein bisschen umfassender halt in der Auditierung, also in dem es überprüft wird und bewertet wird und auch eingehalten werden muss oder halt schnellstens optimiert, ist für ökologische Nachhaltigkeit, also Materialien, Chemikalien und so weiter, das GOTS-Siegel. Also der Global Organic Textile Standards, also geht es um organische, eben halt alles, was gewachsen wird, also was wächst, zum Beispiel Baumwolle natürlich als größte Ressource für Textilien sowieso. Und im sozialen Bereich die Fairwear Foundation, also Fairwear als Siegel, die sich um soziale Standards kümmert. Es gibt auch Überschneidungen von GOTS und Fairwear, aber es gibt immer so unterschiedliche Fokusthemen, also ökologisch oder sozial. Genau, und auf die beiden kann man vertrauen.
Okay. Und schaust du dann auch konkret, wenn du jetzt dann doch vielleicht mal irgendwie was Neues kaufen möchtest, oder schaust du dann konkret nach diesen Siegeln auch, oder wie ist dein nachhaltiger Konsum oder dein Verhalten beim Konsumieren, oder bist du wirklich komplett auf Leihen, auf Secondhand oder auf Tauschen irgendwie eher ausgerichtet?
Also ich versuche schon, das meiste Secondhand zu kaufen. Ich finde es auch cool und witzig. Aber ich verliebe mich natürlich auch, also das ist auch natürlich eine Berufskrankheit, weil ich sehe ja auch sehr viele schöne Nachrichten.
Ja, klar.
Und ich habe auch viele Freunde, die da arbeiten. Ja, also ich achte schon auf Siegel, also das Cosmos Fairway. Man muss aber auch sagen, dass natürlich auch sehr kleine Labels diese Zertifizierung oft gar nicht finanzieren können oder bezahlen. Ja.
Das stimmt, das heißt, ist auch ein anderes Problem, ja.
Ja. Also das heißt, ich kann auch mitunter nachhaltiger sein und für mich dann eigentlich auch vertretbarer, etwas bei jemandem zu kaufen, der vielleicht die Fabrik in Polen kennt, wo er oder sie produzieren lässt. Genau, und aber vielleicht kein Siegel hat. Also letztendlich, oder lassen wir es mal so sagen, also am bewussten Konsum führt halt das Nachfragen auch nicht so, also kommt man ums Nachfragen auch nicht so richtig drumherum. Also es hilft, es ist immer gut, in Kontakt zu treten mit dem Label, darüber zu sprechen, wo kommt es eigentlich her, da sind wir wieder bei der Transparenz. Ne? Und da kann das halt schon mal sein, dass man dann eigentlich Produkte kauft, die bei einem Familienunternehmen produziert wurden, dass es vielleicht dadurch wachsen kann, Sicherheit hat, aber das halt eben auch kein Siegel hat. Ne? Und es ist auch dann, das Produkt muss ja zertifiziert werden, das Label, die Fabrik, also alles entlang der ganzen Kette ist sehr aufwendig und damit auch teuer. Also Siegel sind kein Allheilmittel, aber ja, trotzdem helfen sie für alle die, die eben auch nicht die Zeit haben, oder eben es hat ja auch nicht jeder die Zeit für Mode. Manche geben ja ihre Energie dann auch im Bereich Food oder Elektronik oder so. Die Informationssuche, das kostet ja auch mal Zeit und Geld. Genau, und dann sind Siegel natürlich super. Also ich möchte mich in anderen Branchen auch darauf verlassen, dass ich Fairtrade-Siegel oder so zum Beispiel darauf verlassen kann.
Da weise ich zum Beispiel auch bei den Green Fashion Touren immer darauf hin, dass die Leute einfach in die Läden reingehen sollen und einfach mal den Ladenbesitzer fragen sollen, damit er dann auch selber was über die Brands dann auch vielleicht erzählt, die dann im Laden halt hängen, oder wenn es ein eigener Brandladen ist, da auch nachfragen, weil man da halt viel, viel mehr Input teilweise kriegt, wie du halt auch sagst, ne? Und einfach da fragen, so, wo wird das produziert, kennt ihr Lieferanten, und da kriegt man viel, viel mehr bei raus, als wenn man jetzt nur, sag ich mal, auf den Hangtag guckt und da jetzt ein Siegel abgedruckt hat, kann man draus sehen, dass es vielleicht irgendwie zertifiziert ist, aber die detaillierten Infos kriegst du halt wirklich nur, wenn du in den Austausch gehst, ja.
Ja. Absolut. Ja, und ich denke halt auch immer, also ich habe so einen etwas cheesigen und sehr pragmatischen Ansatz, aber ich denke, über letztendlich kannst du jetzt aus etwas nur so viel Energie rausbekommen, wie du letztendlich reingegeben hast. Und je mehr Energie wir in etwas reingeben, das ist einfach der Energieerhaltungssatz, ne? so mehr kommt halt auch raus. Das heißt, je länger ich mich vielleicht mit etwas beschäftige, auch mal nachfrage, nochmal eine Nacht drüber schlafe, ein bisschen recherchiere, umso größer kann auch meine Freude später darüber sein. Ich weiß, es gibt auch ganz selten mal Spontankäufe, da ist das auch so. Aber die Regel ist ja eigentlich schon, wenn ich mich drauf freue, wenn ich mich damit beschäftige, vielleicht sogar daran spare, dass ich da länger Freude dran habe. Und wenn ich die Geschichte dahinter kenne, vielleicht auch die Menschen, die es produziert haben oder weiß, was herkommt, dann erhöht das auch wirklich die Freude daran. Und das ist wirklich was, was wir sehr gut für uns nutzen können. Auch dafür, dass es dann im Kleiderschrank hängt und wir uns länger darüber freuen als nur ein paar Tage.
Ja, absolut. Also das Storytelling, das finde ich auch richtig wichtig. Da legen wir auch bei uns im Online-Shop halt auch super viel Wert drauf, dass die Brands halt wirklich eine Geschichte erzählen können und dass das das Wichtige ist eigentlich und dass das im Mittelpunkt steht, um halt einfach auch die Kunden und Kundinnen darüber zu informieren und einfach das Wissen auch irgendwie weiterzugeben. Das finde ich total
Ja,
wichtig. Ja.
genau.
Hast du denn sonst irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen, wo du momentan sagst, okay, die findest du jetzt gerade wichtig oder die sollte man weiter verfolgen, im Bereich Fair Fashion, nachhaltige Mode, die du jetzt gerade so siehst? Also ist ja viel Kreislaufwirtschaft halt ein Thema oder was wäre für dich jetzt so das wichtigste Thema, was man mal so ja, verfolgen sollte?
Ja, also ich finde das Thema Kreislaufwirtschaft natürlich sehr wichtig. Also zum einen halt das Nutzen, also das Leihen und Teilen und Weitergeben oder Tauschen, aber auch Materialien, also recycelte Materialien. Das gibt ja jetzt eine Jeans auf dem Markt, die aus also chemisch recycelter Baumwolle ist. Das heißt, wir unterscheiden ja in chemisch und mechanisches Recycling. Mechanisch heißt, dass es so lange geschreddert wird, bis es quasi neu, also bis es winzig kleine Teilchen sind, die neu versponnen werden können. Und chemisches Recycling ist quasi ein Auflösen der Polymerkette der Faser in seine Bestandteile und ein Neuzusammensetzen. Und in der PET, also in Plastikflaschen zum Beispiel, war das der Durchbruch. Da wurde jahrzehntelang mechanisch recycelt, größtenteils. Und deswegen waren die Flaschen, also gingen keine 100%, weil die Verunreinigungen nicht rausgingen. Und das chemische Recycling ist energieaufwendiger, also muss man Katalysatoren finden, die mit wenig Energie diesen Prozess in Gang bringen. Genau, und seitdem da Lösungen gefunden wurden, gibt es auch auf einmal überall 100% recycelte Flaschen, überall im Erstversuch auch, ne? Also die nicht so zerkratzt aussehen, wie man das manchmal von den Cola-Flaschen kennt, sondern diese ganz neu aussehen. Und aber recycelt sind. Und das fängt jetzt gerade an in der Textilindustrie. Und das ist natürlich ein bahnbrechend, weil letztendlich auch Elastan so ausgelöst wird. Also Elastan ist ja in fast allen Jeans mit drin mittlerweile, weil wir es halt gerne eng und stretchy haben. Und auch in T-Shirts, ehrlich gesagt, das weiß man oft nicht, da steht 100% Baumwolle, da ist aber auch oft ein Polymer mit drin, also irgendwas aus Erdöl, weil es einfach die Haltbarkeit erhöht und auch einfach günstiger ist, was auf ein T-Shirt jetzt keinen Unterschied macht. Also wenn ich 100 oder 100 Millionen T-Shirts im Jahr verkaufe, dann macht es für mich schon einen Unterschied, wenn da 2 Gramm Elastan drin sind oder Polyester statt Baumwolle. Also das finde ich total interessant und da geht endlich richtig was los. Und das andere ist wirklich das Insetting statt Offsetting. Also das, wie können wir entlang der Lieferkette CO2 einsparen, statt einfach am Ende Zertifikate zu kaufen und zu kompensieren. Genau. Das sind so, glaube ich, die zwei Bewegungen, die auch einen Unterschied machen, die wieder aber halt mit dem Sozialen nichts zu tun haben.
Nee, das
Das
stimmt.
Sozial haben wir einfach wirklich noch richtig viel vor uns. Aber wir sehen ja in allen Ecken und Enden dieser Welt, also die Pandemie hat es ja auch nochmal gezeigt, da wurden Aufträge gecancelt und es gab keinen Schutz für die Textilarbeiterin. Aber wir haben es ja auch bei anderen Themen wie dem Impfstoff oder so gesehen, es gibt keine faire Verteilung auf der Welt. Also es ist wirklich ein Problem, was wir ja in vielen Bereichen haben, dass ja, dass einfach keine globale soziale Gerechtigkeit herrscht.
Jetzt kommen wir noch einmal kurz zur Fashion Revolution nochmal zurück. Wo überall sitzt denn oder gibt es Gruppen von Fashion Revolution? Also es gibt ja auch
Ja.
wirklich in weltweit irgendwie System.
Weltweit.
Ne?
Ja, weltweit. Also ich beantworte deine Frage mal mit einer kleinen Anekdote.
Okay.
Weil wir haben uns vor 3 Jahren im Januar, glaube ich, also ein Jahr vor Corona, haben wir uns getroffen in Berlin bei der Fashion Week mit Ursula, also sie war da Gründerin, und viele, also alle Ambassadors, also Städtevertreter waren da. Und dann gab es eine total spannende Frage, die wirklich zeigt, wie global und kulturell divers dieses Netzwerk ist. Weil das Wort Revolution, was wir halt so keck benutzen, gar nicht für alle Ortsgruppen, lokalen Gruppen nutzbar ist. Weil ich glaube, es war der Iran erzählt, sie können nicht Flyer drucken, wo immer Fashion Revolution
ja, okay.
Kommt. Und dann war so, okay, wow, na klar, weil bei uns denkt jetzt niemand an das. Also wenn ich einen Sticker, ne, an eine Laterne pappe mit Fashion Revolution, dann denkt niemand, der den liest, an irgendeinen politischen Aufstand oder so oder an eine Gefahr. Aber das ist halt nicht in jedem Land.
Mhm.
Und das war so interessant. Und da wurde mir so diese kulturelle Vielfalt, die hinter, ne, diese Organisation, einfach nochmal so bewusst. Das war so interessant. Und gleichzeitig halt aber auch wirklich wieder, wie schwer es ist, einheitliche Lösungen zu finden, ne? Sondern wie wirklich eigentlich die Probleme von so vielen Seiten beleuchtet werden, immer wieder.
Mhm. Ja, es ist manchmal so, man hat dann doch manchmal so seinen Blick auf etwas fokussiert, dass man gar nicht irgendwie nach rechts und links schaut, wie weit das dann eigentlich reichen muss, ne?
Ja.
Das ist echt ganz interessant. Tekla, ich habe jetzt auch schon eigentlich meine letzte Frage. Kannst du uns denn verraten, unter welchem Motto oder gibt es ein Motto für die Fashion Revolution Week dieses Jahr?
Ja, das Motto ist Money, Fashion, Power.
Okay.
Und das genau, geht auch nochmal so ein bisschen auf das, was wir schon besprochen haben heute, dass quasi die Modeindustrie wirklich zeigt, dass eben dieses ökonomische, neoliberale Prinzip von Shareholder Value an seine Grenzen kommt, zumindest in der Modeindustrie. Also ist die Macht, die bestimmte Unternehmen haben oder halt auch Eigentümer, die sehr, 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 sehr reich werden mit Mode und im Verhältnis halt zu Menschen, die in bitterster Armut und da auch nicht rauskommen leben. Also dieses Spannungsfeld einfach ist ein Fokusthema dieses Jahr. Letztes Jahr war es, glaube ich, noch Materialien oder so, aber dieses Jahr geht es wirklich um die Existenz sicherer Löhne und es wird auch eine Petition von der EU geben, die jetzt nicht von Fashion Revolution auskommt, aber die dann auch von uns zumindest in Deutschland, die Fashion Revolution Germany und den Ausgruppen stark unterstützt wird. Da geht es nämlich auch um, also darum, dass die Löhne angehoben werden müssen und dass es wirklich gesetzliche Regelungen dafür braucht.
Mhm.
Und genau, also das ganze Jahr steht für uns unter dem sozialen Aspekt, der Fairness.
Ja, super.
Stellt halt diese Machtfrage einfach nochmal neu, was übrigens auch total interessant ist, der letzte kurze, ja, nicht Fun Fact, sondern trauriger Moment ist, dass der Großteil der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, sind eben halt Frauen, aber die, die damit halt reich werden, sind halt Männer.
Mhm.
Wenn wir das binäre System, wovon wir eigentlich auch wegkommen wollen, aber nochmal so radikal einmal sagen.
Ja, auch ein wenig skurril, ne?
Ja.
Ja. Okay. Ja, das war super interessant, Tekla. Wir haben jetzt echt schon fast eine Stunde gequatscht.
Ja.
Wahnsinn, wie die Zeit dann immer vergeht.
Mhm.
Ich frage ja jetzt eigentlich immer meine InterviewpartnerInnen, ob die auch noch eine Frage für mich am Schluss haben. Hast du irgendwie was, zufällig, was du von mir jetzt noch wissen möchtest?
Ja, ich habe eine Frage an dich, wenn du das alles weißt. Liebst du noch die Mode oder ist das schwer für dich?
Ich liebe sie trotzdem noch, aber ich glaube anders als früher. Also wenn man bedenkt, so wo ich auch herkomme, halt so aus dem Design und Produktmanagement, ja, weiß nicht, ich schäme mich jetzt nicht, dass ich da drin gearbeitet habe so, oder was ich da gemacht habe, aber ich bin froh, dass dieser Wandel gekommen ist bei mir auch und dass ich da jetzt ein ganz anderes Blickfeld drauf habe und das ganz aus ganz anderen Augen halt sehe und es auch anders ja, bearbeite oder wie wir vorhin schon sagten, eine ganz andere Aufmerksamkeit, anderes Bewusstsein einfach dafür habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das irgendwie stattgefunden hat. Und man nicht in seinem Trotz sozusagen weiter ja, so einfach weiterlebt. Und ja, mit meinen ganzen Projekten versuche ich da halt einfach auch die Aufmerksamkeit bei anderen halt zu vergrößern und die dann auch einfach mitzunehmen und mein Wissen, was ich halt gesammelt habe in den letzten Jahren, halt weiterzugeben, um noch mehr Menschen sozusagen auf diese Seite dann auch zu bekommen.
Ja, sehr cool. Danke dir.
Ja, ich habe zu danken, Thekla. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dann nochmal eine Folge machen, entweder über die Kleiderei oder über dein Buch. Und das halten wir auf jeden Fall mal fest. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und genau, viel Erfolg bei der Fashion Revolution Week dann auf jeden Fall.
Danke dir.
Alles klar, Thekla. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Das Unglück in Bangladesch bleibt unvergessen und wir hoffen, dass sich dieses schreckliche Ereignis nicht wiederholt und die Textilbranche daraus gelernt hat. Vielleicht hat diese Folge ja auch dein Interesse geweckt, dich bei Fashion Revolution zu engagieren, diese Initiative zu unterstützen und dich für eine faire Modewelt einzusetzen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.